Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse insbesondere für Führungskräfte, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Ja, heute freue ich mich sehr über meinen Gast, Arthur Reich. Arthur ist Teamlead Recruiting bei einem großen Pharmaunternehmen. Recruiting hat ja somit mit der Muttermilch aufgesogen, wenn ich das so formulieren darf. Und er steht dafür, Recruiting-Prozesse zu verbessern. Denn er kennt natürlich auch das große Delta zwischen dem Idealbild eines nahtlosen, effizienten Recruiting-Prozesses und der tatsächlichen Erfahrung im Bewerbungsdschungel eben auf beiden Seiten. Ja, darüber berichtet er selber auch als Podcaster in Recruiting Basic. Einfach, klar, praxisnah, gemeinsam mit Stefan Berndt. Und das, denke ich, sollte auch für Sie, liebe ZuhörerInnen, mal ein Anlass sein, dort hineinzuhören, denn da bekommen Sie im Grunde so ein bisschen die Recruiting-Seite mit und bekommen auch Tipps, die Sie möglicherweise umsetzen können. Ja, und jetzt sind wir endlich nach dem ganzen vielen Gelaber soweit. Herzlich willkommen, lieber Arthur. Schön, dass du dabei bist.
Danke, Martina. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ihr habt da wirklich was auf die Beine gestellt und das ist toll. Stefan kenne ich ja auch. Und lass uns heute mal speziell fragen um das Recruiting drumherum von Führungskräften, die 50 überschritten haben, sprechen. Und starten wir mit einer persönlichen Frage. Podcasting, auch dein Medium, warum hast du dich dafür entschieden, um deine Themen darüber zu sprechen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich kam da drauf tatsächlich, weil ich viele Podcasts gehört habe mit Zeit. Ich habe eine Weile viel pendeln müssen, hatte viel Zeit. Da habe ich Hörbücher gehört, aber auch viele Podcasts und habe gemerkt, hey, das ist ein super Medium, um sich Input zu holen zu gewissen Themen. Und auch mit unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Thema kommt man dann doch ganz gut zu neuen Erkenntnissen da drin. Und das hat mir immer sehr gefallen. Und so kam auch irgendwann die Idee auf, hey, ich hätte auch gern Podcasts oder würde mir das auch gut vorstellen können, über ein Thema sprechen zu können. Hab dann aber gemerkt, hey, das ist eine ganze Menge Aufwand und dann lag das so ein bisschen auf Eis, weil ich selber, wie es manchmal so ist, vor so einem großen Berg nicht wusste, wo starten und andere Dinge dann eben doch stärker an einem gezogen haben. Und 2023 habe ich dann Stefan Berndt kennengelernt über seinen eigenen Podcast und auch über einen Post von ihm in LinkedIn. Und so kamen wir in Kontakt, haben miteinander gesprochen. Und eigentlich wollte ich eine Folge bei ihm aufnehmen über das Thema. Und er sagte aber, ey, das, was du hier sagst und wie du es sagst, das erlebe ich so oft und so viel. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, wenn wir zusammen einen eigenen Podcast starten. Und da habe ich gesagt,
so ist er, der Stefan.
So ist er. Starten ist sein Ding, ja. Da auch Grüße an dich raus, Stefan. Ich meine zu ihm, Stefan, ich habe da total Bock drauf. Ich weiß aber nicht, ob ich das ganze Administrative so gut auf die Reihe kriege. Von der Zeit und auch vom Lernen, das ist einfach viel, was ich noch gar nicht weiß. Dann sagte er, kein Problem, ich mache das Handling mit den ganzen Themen, weil das ist für mich nicht viel anders als mit den eigenen Podcast. Und wir sprechen dann über deine Themen und Gäste zusammen und das reicht mir als Input. Und so ist Recruiting Basics dann am 29.02.2024 gestartet. Es jährt sich also. Und jetzt machen wir bald die zweite Staffel und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, über diese Themen zu reden mit unterschiedlichen Leuten. Und vor allem auch, und das ist mein Anspruch an den Podcast, immer zu versuchen, den HörerInnen da draußen etwas Greifbares mitzugeben, was sie als nächstes tun können, wenn die eine gewisse Sache, die wir besprechen, auch anders machen wollen. Weil das ist etwas, was mir manchmal gefehlt hat in den Fachthemen, die ich mir so angehört habe. Und also ich habe da richtig Spaß dran. Es macht mir große Freude, mit vielen Leuten über mein Lieblingsthema zu sprechen. Und ich bin da sehr, sehr froh drum.
Ja, du sprichst mir natürlich aus dem Herzen. Ähnlich ist es mir auch gegangen. Ich produziere die Folgen ja selber. Das ist schon viel Aufwand, aber es macht einfach auch Spaß. Dadurch ist mein Netzwerk auch wirklich enorm gewachsen. So. Gewachsen. Und ich habe viele super nette Menschen kennengelernt. Und vor allen Dingen auch Menschen, die eben etwas zu sagen haben. Und bei mir ist es auch so gewesen, ich hatte auch die Gedanken und dann irgendwann hat mich einer geschubst und hat gesagt, so jetzt mach, Fang einfach an und lerne während des Prozesses.
Ja, so ist es.
Ne? Genau. Und so ist es auch gekommen und das macht auch wirklich Spaß. Ja, aber jetzt steigen wir endlich mal ein in die Themen. Gibt es denn aus deiner Sicht, gibt es eine bestimmte Vorgehensweise für die Auswahl der Zielgruppe Führungskräfte 50 plus, die du in dein Recruiting aufnimmst, vielleicht mit deinem Team besprichst und als Voraussetzung in die Auswahl mit aufnimmst? Also ist das irgendwie ein Thema, über das ihr sprecht im Unternehmen?
Also ich finde, es sollte gar kein Thema sein. Also warum?
Ja.
Ich bin der festen Meinung, dass kein, ich nenne es jetzt mal äußerliches Merkmal zu einer grundsätzlichen Eignung oder Uneignung für eine Rolle ausschlaggebend ist. Was meine ich damit? Also weder das Geschlecht noch die Religion, das Alter oder Sonstiges macht irgendeinen Unterschied dazu, ob jemand einen Job kann oder nicht. Also das ist für mich davon völlig entkoppelt. Daher sind wir in dem Team, in dem wir stecken, natürlich in einer gewissen Reife, was das angeht, weil das viel, viel Verständnis da ist, weil unter dem Schlagwort Diversity tatsächlich auch viel Bewusstsein dafür dahinter steckt, was das bedeutet und dass eigentlich diese Merkmale nichts mit der Eignung zum grundsätzlichen Job vorhanden sind.
Mhm.
Worüber wir schon manchmal sprechen, ist, wenn wir Leuten begegnen auf der anderen Seite, die vielleicht nicht so tiefes Verständnis haben vom Recruiting wie wir, dass wir denen diese Biasse, die man dann einfach an sich hat, also einfach Verzerrungen, die in der Wahrnehmung dann gut an die Hand gibt und sagt, pass auf, achte auf die Dinge, die wirklich für den Job relevant sind. Das sind Qualifikation, Erfahrungen vielleicht und auch Kompetenzen. Da ist das Drumherum gar nicht so wichtig. Und das merkt man vor allem auch bei einer ersten Vorselektion anhand des Lebenslaufs. Ja. Da ist es gar nicht so wichtig, wer da jetzt auf dem Papier zu schreiben steht, sondern ob die Person das mitbringt, was für den Job relevant ist. Und nur diejenigen leiten wir als Team dann auch weiter an die Fachbereiche, die sich das dann angucken. Und da ist alles dabei.
Wenn ich dir da ins Wort fallen
darf. Ja, gerne.
Also was ich gerade wirklich wichtig fand, also ihr sprecht auch über die Bias, die man hat, mit denen man umgehen muss, also im Unternehmen, sodass ihr die Fachbereiche da auch mit konfrontiert, aufschlaut, das besprecht. Denn das ist wirklich total wichtig. Denn letztendlich geht es ja nicht ums Alter, sondern um die Person, die Erfahrung, die Persönlichkeit.
Ne? Korrekt, das ist genau so. Wir sind jetzt in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, wo ich auch viel mit den Fachbereichen spreche und denen sage, Personalauswahl ist eine große Investition in die Zukunft, die man tätigt. Weil wir in dem Moment, wo wir jemanden einstellen, im Zweifel eine Millionenentscheidung treffen. Warum? Weil wir eben dann unbefristet häufig einstellen oder wenn nicht unbefristet, warum auch immer, ich mache da einfach nur mal das Feld auf, dann ist ja trotzdem das Ziel, die Person unbefristet zu halten. Das bedeutet, je nach Alter und je nach Gehaltsstruktur bleibt die Person ja zwischen 30 und vielleicht auch nur 15 Jahren im Unternehmen und verdient natürlich Geld und das aufsummiert mit dem Effekt einer Gehaltserhöhung, da macht man in dem Moment, wo man Ja sagt, wirklich eine Millionenentscheidung. Jede andere Millionenentscheidung, die man trifft, würde man immer basierend auf ganz konkreten Anforderungen treffen und genau gucken, passt das, was wir hier suchen, zu den Anforderungen, die wir haben und das auf die möglichst objektivste Art und Weise. Ich mache das immer gern plakativ und sage, wenn ihr eine Anlage, weil ich viel in der Produktion unterwegs bin, kauft, dann würdet ihr euch immer für eine Anlage entscheiden, die die Anforderungen auch erfüllt und nicht darauf, ob der oder die Verkäuferin in dem Moment euch gefällt, weil die Schuhe passen oder auch in dem Fall vielleicht das Alter, ja, wir haben es ja gerade besprochen, sondern ihr würdet immer gucken, ja, die Person ist mir sympathisch, aber wenn dies nicht matcht zu dem, was ich für die Anlage an Anforderungen habe, dann würde ich mich nicht dafür entscheiden. Warum? Weil die natürlich als erstes gehen. Und so ähnlich ist es für mich auch in der Personalauswahl, Martina. Weil man muss zuerst gucken, was sind die Anforderungen an die Rolle, welche Kompetenzen braucht es dafür, da wirklich eine echte Anforderungsanalyse zu machen, das Verfahren, was man hat, gut danach zu strukturieren. Warum? Weil man es möglichst objektiv machen muss, um sich dann
vergleichbar auch einfach mit anderen.
Korrekt, vergleichbar. Und wenn man die gleichen Dinge den gleichen Leuten als Anforderung stellt, also einfach auch nur im Sinne von Interviewfragen, dann kann man danach ernsthaft miteinander vergleichen. Dann ist es auch egal, wer vor einem gesessen hat. Egal Alter, Geschlecht etc. Man kann dann ernsthaft darauf gucken, wie gut wurde auf das, was ich gestellt habe, von den unterschiedlichen Personen reagiert. Mhm. Und auch sehr wichtig, was habe ich eigentlich erwartet mit meiner Frage? Ja, und diese auch Struktur, ja.
Also genau, diese Struktur, das ist ja wichtig, aber auch dann wirklich nochmal ehrlich in sich zu gehen, okay, was, wie du sagst, die Erwartung, also wie gehe ich damit um, wie offen bin ich auch für anderes, für Neues, ja? Kann ich da drauf eingehen? Natürlich muss es passen, also man muss miteinander umgehen und wenn man schon weiß, wenn man die Person sieht, man kommt nicht miteinander aus, es ist leider manchmal so stumpf, ja, dann funktioniert das natürlich auch nicht in der Zusammenarbeit.
Aber Martina, da einfach mal nochmal eine ganz andere Perspektive, die mir wichtig ist. Erstens, die Anforderungen müssen stimmen, das ist der erste Punkt. Zweitens, dann darf man Chemie prüfen, komme ich mit der Person auch klar? Ja. Und natürlich im Optimalfall matcht beides zusammen und ich entscheide mich.
Das meine ich aber auch.
Nichtsdestotrotz ist Diversity manchmal genau das, entgegen seines eigenen Bauches zu entscheiden. Weil warum entscheiden wir uns, warum ist die Chemie mit jemandem top? Weil wir uns wahrscheinlich sehr ähnlich sind. Mhm. Und ähnlich ist homogen und homogen bedeutet bis zum gewissen Grad auch immer gleich. Und manchmal ist gerade dieses Gefühl, hey, mit dem würde ich abends kein Bier trinken gehen wollen oder mit der, vielleicht das Richtige fürs Team, weil ich dann feststelle, okay, da ist ein Gegenpol da. Es darf natürlich kein Unmensch sein, verstehe mich nicht falsch.
Ja,
aber
klar.
Da ist ein Gegenpol da, was eine gute Ergänzung ist. Weil wir vielleicht ein sehr lautes Team sind und da ist jemand sehr leise zum Beispiel. Manchmal ist leise sein, gut zuhören, zusammenfassen und dann den nächsten Schritt gehen, vielleicht genau das Komplementär, was es braucht. Also nur nach Bauch und nur nach Homogenität zu gehen, ist nicht immer gut. Man muss schon genau gucken, was fehlt eigentlich in meinem Team und wie baue ich es.
Ja, nee, absolut. Das meine ich auch nicht, ne? Das ist klar. Aber das eben, wie soll ich das sagen, mit dem Abstand da drauf wirklich zu gucken und das so auch einzuordnen, das ist letztendlich wichtig, sodass man wirklich weiß, dass das so passt.
Ja, bin ich ganz bei dir, ja.
Genau. Fangen wir mal an bei dem Prozess, den ja für viele Bewerberinnen der erste Start ist, wenn sie die Dokumente hochladen. Wie ist das denn bei euch? Sind die KI vorselektiert? Und wenn ja, worauf sollte man denn in den Unterlagen dann darauf achten?
Ich persönlich glaube, vielleicht irre ich mich da auch. Ich kenne ehrlich gesagt kein Unternehmen, was KI vorselektiert. Wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, es ist da draußen ein Mythos irgendwie, weil ich kenne kein System, was das macht, Martina. Mhm. Ich habe natürlich mit einigen Leuten drüber gesprochen und das ist irgendwie ein Gefühl, was vor allem auf der bewerbenden Seite steckt, dass irgendeine KI jetzt eine Vorselektion macht. Ich kenne aber gar kein Tool, was das tut. Das mag vielleicht bei mir ein blinder Fleck sein, aber ich kenne das nicht. Ja, was vielleicht häufig als KI wahrgenommen wird, ist, dann wird in den Lebensläufen oder auch den Dokumenten nach Schlagworten gesucht, die zu der Rolle passen. Ja, keine Ahnung, Projektmanagement. Mhm. Und das kann schon mal sehr, sehr automatisch ablaufen, weil die Person dann einfach nach den Schlagworten direkt sucht und guckt, wo matchen die. Ja,
ja.
Das ist vielleicht das, was am nächsten einer Automatisierung und einer KI nahe kommt, wie ich finde. In den Umfelden, in denen ich mich bisher bewegt habe, ist es tatsächlich ausschließlich händische Arbeit von Menschen. Ja, es gibt natürlich Möglichkeit, so ein bisschen Vorfilter zu fahren, aber da wird jeder Lebenslauf genau angeguckt und genau geschaut, was sind die Anforderungen, die mitgegeben wurden und finde ich sie ja auf dem Lebenslauf wieder. Welchen Tipp kann ich da geben? Und das ist ein sehr, sehr allgemeiner Tipp. Die Stelle, auf die man sich bewirbt, die hat eben gewisse Schlagworte auch in der Stellenanzeige. Und da ist es nur klug, sich anzuschauen, welche der Schlagworte habe ich vielleicht auch im Lebenslauf. Oder wenn ich sie da noch nicht habe, aber eigentlich grundsätzlich mitbringe, dann kann es sich lohnen, die mit reinzupacken. Das ist nicht im Sinne von, ich lüge oder ich mache da mehr draus, als es ist. Manchmal, ich mache mal ein ganz subtiles Beispiel. Vielleicht nennt das eine Unternehmen etwas Projektmanagement, das andere nennt es aber Projektorganisation. Warum auch immer. Es ist zwar jetzt Schwachsinn, aber dann sollte ich mein Projektmanagement in Projektorganisation umändern, damit ich das wiederfindet. Ja?
Genau, das ist aber ein Thema, das ist wirklich, das kann man genauso übernehmen. Weil also die Unternehmenssprache, die ist oft anders als das, was in einem anderen Unternehmen als Sprache verwendet wird. Und das sage ich auch immer, da wirklich gucken, was wird denn am Markt erwartet, also wenn man sich eben bewirbt, und was erwartet speziell dieses Unternehmen? Korrekt. Und das dann so umzusetzen. Ja, absolut, genau. Dadurch kann man ja auch schon, deshalb kann man sich ja schon darauf einstellen und diese Worte und Begriffe wirklich übernehmen. Also das ist ganz wichtig. Und nicht unbedingt stur an den Begriffen eben festhalten, die man selber jetzt gewohnt ist, sondern sich dann dem neuen System, dem neuen Unternehmen gegenüber zu öffnen.
Finde ich auch. Ne? Und je nachdem, wie groß die Not ist, in Anführungszeichen, ist es vielleicht sinnvoll, tatsächlich jede einzelne Bewerbung auch auf die Spezifikum der Firma auch anzupassen.
Ja.
Natürlich, je bequemer man es gerade hat, desto eher kann man sagen, das Unternehmen kann ja auch selber schlau sein, in Anführungszeichen, und verstehen, dass Projektmanagement eben der übergeordnete Begriff ist und nicht unser spezifischer Begriff.
Mhm.
Wir bei uns, was wir im Kern häufig machen bei der Stellenanzeige, ist auch wirklich unsere Fachbereiche ein Stück weit herauszufordern und zu sagen, hey, ist das jetzt hier interne Sprache oder auch, verstehen das auch externe? Weil mit der internen Sprache können die Externen überhaupt nichts anfangen. Wir müssen das transferieren, dass es nach außen verständlich und attraktiv ist.
Mhm.
Was du mir sagst, ist sehr, sehr spannend. Aber was davon ist etwas, was vielleicht nur Unternehmenssprech ist? Lass uns das bitte übersetzen für die Leute, die wir suchen. Weil wir suchen ja auch. Das darf man ja nie vergessen. Ja,
ja, genau. Ja, genau. Ja, wichtig. Genau. Und das macht das Ganze ja jetzt ein bisschen entspannter. Man spricht doch von diesen ATS-Systemen und so weiter. Aber da kann man sich ja wirklich so drauf einstellen. Also das empfehle ich auch immer so. Aber es ist ja gut, dass du es auch nochmal so von deiner Seite aus sagst, dass wir es so mitgeben können.
Okay.
Nochmal weiter zu diesem Bewerbungsprozess. Das eine sind jetzt diese Unterlagen, die auch vorselektiert werden. Aber gibt es denn noch etwas, was du dann diesen Bewerbenden empfehlen kannst? Auch, also einmal bezogen auf die Unterlagen, aber auch natürlich, wie immer, was ja auch mein Erzählen, LinkedIn. Also gibt es da etwas, was du da empfiehlst?
Ah, da streiten sich die Geister, Martina. Manche gucken wirklich jede Bewerbung auch bei den sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Xing nach. Und dann ist natürlich irgendwie so dieser Geist im Raum, das sollte sich möglichst alles gleichen. Und das quasi Lebenslauf und die Profile sich kongruent ergeben, dass man nicht plötzlich, ich mach mal ein Beispiel, in der einen Ecke Teamlead heißt und also auf dem Lebenslauf. Aber bei LinkedIn Head Off oder sowas, ja, das ist dann, das löst dann Fragezeichen aus.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das heißt, man muss schon gucken, dass ein bisschen eine Konsistenz vorhanden ist zwischen den Profilen, wenn man sich ein Profil anlegt. Ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn man sich bewirbt und wie gesagt, gerade wenn es ein bisschen schwieriger ist, in Anführungszeichen, sehr darauf achten, dass das Bild sich sehr gleicht, dass es da nicht zu große Differenzen sind. Natürlich schneidet sich das gerade mit dem, passt die Worte auf deinem Lebenslauf zum Unternehmen an. Das kann man natürlich öffentlich auf dem Profil nicht ganz machen, weil das muss ja schon ein bisschen allgemeingültiger sein.
Das kannst du ja machen. Das kannst du ja in der Infobox zum Beispiel, da kannst du ja da mehr über dich auch
schon, bleiben. Aber dann Projektorganisation und nicht Projektmanagement zu schreiben, glaube ich, ist etwas, was man auf seinem LinkedIn-Profil nicht machen sollte. Da sollte man schon den Begriff nehmen, der auch gängig ist.
Ja, genau.
Aus meiner Sicht lohnt es sich, das Profil einfach zu haben. Wenn man eins hat, sollte man es entweder pflegen oder halt dann abmelden, wenn man sich gerade bewirbt. Das ist so.
Genau. Oder abmelden ist auch schön. Ja, genau.
Ja, das ist so. Wenn ich da manchmal gucke, wir bekommen Bewerbungen und wir sind schon auch Social Media getrieben, weil man muss ja auch ein bisschen überlegen, wer ist denn die Gruppe, die gerade den ersten Schritt macht? Das sind Recruiter, das sind tendenziell, also eher jüngere KollegInnen, die das machen. Gar nicht, weil der Job nur Einstieg ist. Aber einfach, weil häufig in vielen Firmen Recruiterrollen die Einstiegspositionen sind, ja. Und die sind ja schon ein bisschen Social Media affiner tendenziell. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern. Und wenn man dann Arthur Reich als Profil sich bewirbt auf dem CV und dann habe ich einen Lebenslauf auch bei LinkedIn hinterlegt, der vielleicht 6 Jahre alt ist, dann sollte man das irgendwie vermeiden. Dann würde ich empfehlen, dann melde dich da ab oder leg das Profil auf Eis oder aktualisiere es einmal jetzt auf den neuesten Stand.
Ja, genau. Das, klar, das ist ganz wichtig. Und gerade für Führungskräfte, die ja auch dann, wie soll ich das sagen, eine bestimmte Aussagekraft nach außen strahlen sollten, müssen die dann natürlich konsistent sein in ihrem Auftreten und auch dann da was zu sagen haben und das nicht einfach als Lebenslauf unterschreiben oder sowas, sondern sich wesentlich mehr Mühe geben und das aufbauen. Und das, da kann man eben viele schöne Sachen machen, gerade bei LinkedIn, wo man den anderen auch persönlich kennenlernt, nicht privat oder sowas, das verwechseln ja auch ganz viele, sondern einfach, wo man einfach sieht, da ist ein Mensch dahinter, der hat bestimmte Erwartungen, bestimmte Erfahrungen, aber gibt auch bestimmte Dinge weiter und umso spannender wird ja derjenige, um ihn auch kennenzulernen, denke ich mal.
Eine Empfehlung an Führungskräfte würde ich auch mitgeben, wenn man wirklich auf Social Media aktiv ist, zum bisschen sich Gedanken machen, was man genau von sich gibt und warum, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also da nicht zu stark in die Facebook-Ecke zurücken, auf den Business-Plattformen und man ist da häufig ja mit Klarnamen dabei. Und mir geht es gar nicht darum, seine Meinung nicht zu äußern, aber man ist ja nicht im rechtsfreien Raum oder ich sag mal im ungesehenen Raum, gar nicht jetzt auf die juristische Schiene zu schieben. Und wenn man da halt eben sich auf irgendeine Art und Weise verhält, die Kommentare sind auch alle sichtbar. Und jemand, der genauer guckt und dem das wichtig ist, da irgendwie mal tiefer einzusteigen, der sieht das alles. Und das, dafür muss man nicht mal verbunden sein. Und da sollte man ein bisschen gucken, was mache ich eigentlich? Wie verhalte ich mich auch in sozialen Netzwerken? Ist das etwas, was ich vor mir vertreten kann, wenn mich einer danach fragt? Ich sag's mal so.
Ja, ganz, total wichtiger Hinweis. Das spricht aber im Grunde etwas an, sodass es den Einzelnen leichter fallen kann. Denn ich habe auch gestern wieder ein Gespräch geführt, ja, aber wenn ich da jetzt was poste und so weiter, habe ich gesagt, also erstmal ist die Frage, ob Sie wirklich schon Beiträge schreiben müssen. Aber sagen wir mal, Sie sagen, ja, okay, ich gehe jetzt mit meinem Thema raus, weil ich auch wirklich was suche und ich bin jetzt auch in der Zeit, dass ich jetzt zu Hause bin. Und dann überlegen Sie eben, für welche Themen stehen Sie denn? Was ist denn das, was Sie als Expertin ausmacht? Und diese Beiträge veröffentlichen Sie dann regelmäßig, ja, so dass man auch wirklich was mitbekommt und Sie müssen keine politischen Aussagen machen, Sie müssen nicht sagen, keine Ahnung, ich habe heute Morgen das und das gefrühstückt, was ja Gott sei Dank nicht oft vorkommt auf LinkedIn, sondern wirklich das, was Sie können und wofür Sie stehen. Und dabei kann ich natürlich unterstützen, das mache ich auch. Und dann ist jemand auch wesentlich interessanter. Und wie du das sagst, das liest man natürlich auch. Ich habe jemand anderen kennengelernt, der das jetzt auch alleine macht. Unbenommen, das entscheidet ja jeder für sich. Aber jetzt sehe ich diese Beiträge und denke, wie schade. Weil das sind wirklich Beiträge, die sind eher so, die Welt ist böse. Warum wählt mich denn keiner? Also wählt mich denn keiner aus, kein Unternehmen? Und ich biete mich doch an. Und er denkt, ja, ne, aber so nimmt dich bestimmt keiner. Weil er denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ist er denn dann in der Zusammenarbeit, wenn er das hier schon, also quasi sich traut, das öffentlich zu sagen? Denn dann, was macht er dann intern? Also nur mal so. Deshalb, natürlich gibt es da Strategien und die auch überhaupt nicht wehtun müssen. Also,
Ich bin ja immer ein Freund zu sagen, man soll schon auch bis zu einem gewissen Grad authentisch sein.
Ja.
Eine Personal Brand negativ auszulegen, ist halt keine gute Idee.
Das ist, glaube ich, ein guter Ausspruch, genau. Den Personal Brand negativ auszulegen, genau. Ja. muss ich mir nachher aufschreiben, schreibe ich mal einen Beitrag zu. Das ist wunderbar.
Macht es.
Genau. das passt gut, weißt du?
Ja.
Genau. Wir gehen jetzt gerade so ein bisschen in das Negative. Bleiben wir mal dabei. Was nervt denn in Vorstellungsgesprächen? Gibt es irgendwas, worauf man achten sollte, was du mitgeben kannst, was man möglichst vermeiden sollte?
Das ist wirklich eine schwere Frage, Martina,
Ja, ist schön. Das freut mich, dass ich dich fordere.
Der Hintergrund, warum es schwer ist, ist, dass Interviews, so wie ich sie erlebe, in der ganzen Landschaft in Deutschland so unterschiedlich gut sind, nenne ich das jetzt mal positiv formuliert, dass es nahezu unmöglich ist, zu sagen, mach auf jeden Fall das dann. Weil da muss ich auch wirklich jede Person, die sich bewirbt, ein bisschen in Schutz nehmen. Auch da einfach nochmal an alle, die sich das schwer tun. Meine Worte ganz klar, es liegt sehr oft gar nicht an euch. Wirklich, das meine ich, wie ich es sage, weil viele Unternehmen unwissentlich irgendwas machen in Bewerbungsgesprächen und das hat gar nichts mit objektiver, fairer, transparenter Auswahl zu tun, weshalb die Auswahl wirklich ausschließlich bauchbasiert ist. Und den besten Tipp, den ich geben kann, ist, fühle den Raum und passe dich dem an, was dir gegenüber ist. Weil das ist da so ein bisschen, ich denke auch als Führungskraft für sich anzufühlen, was will die Gegenseite? Sich im Zweifel auch zu trauen, zu fragen, was genau meinst du denn jetzt mit der Frage und wo willst du denn hin? Ist es eher so oder eher so? Gibt einem etwas mehr Information in dieser doch sehr, ich sag mal, eingeboxten Lage. Ja, weil häufig sind so Interviews was Mythisches, ja, man muss den Kandidaten aus der Ecke oder die Kandidatin aus der Ecke locken.
Genau, das ist ja auch furchtbar.
Und genau, aber das 90er. Passiert immer wieder. Ja, das ist, wir sind aber da, was das angeht, häufig noch in den 80er, 90er Jahren. Habt euren Lebenslauf gut drauf, habt drauf, warum ihr wechselt und macht immer so ein bisschen den Bezug zum Unternehmen und warum es spannend ist. Das kann ich allgemein empfehlen, weil ich nicht weiß, wovor die Person da sitzt. Und das ist manchmal wirklich, entschuldige, wenn ich das so klar formuliere, hanebüchen, was da abläuft. Und dann kann die Person, und dann deswegen nochmal das Shoutout, es liegt sehr, sehr häufig nicht an euch. Es liegt daran, dass auf der Gegenseite tatsächlich Kompetenz fehlt, gut einzuschätzen, ob jemand geeignet ist für den Job oder nicht. Häufig überstrahlt etwas wie Verzerrungen oder sonstige Kleinigkeiten euch die Möglichkeit, euch gut zu positionieren. Das, sorry, wenn das dann die Frage nicht komplett beantwortet, aber das ist meine Meinung.
Ich kann noch was ergänzen und werde noch was ergänzen. Ja, ja, vielen Dank. Also erstmal, ich meine, es ist natürlich sehr, ich sag mal, ernüchternd bis frustrierend, dass du das so offen aussprichst. Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, das so in der Realität auszusprechen. Und ich gebe das eben auch so mit. Eine Führungskraft ist es eigentlich gewohnt, Gespräche zu führen. Mitarbeitergespräche, Projektgespräche, ich weiß es nicht, was auch immer. So. Und auf diese Kompetenz sollte der oder diejenige sich beziehen und berufen und überlegen, okay, wie würde ich es denn eigentlich normalerweise machen? Wie würde ich überlegen, was braucht der andere jetzt? Wie kann ich auf den anderen zugehen? Was kann ich für Fragen stellen? Dieses, ich sag mal, dieses Thema Vorstellungsgespräch einfach mal wegzuschieben und zu sagen, ich bin jetzt in einem Dialog. Und dabei merke ich ja, kann ich überhaupt in einen Dialog gehen? Machen die das überhaupt auf? Oder sind die da so fest und fix in ihrer Art, dass ich da gar nicht reinkomme? Und dann ist ja die nächste Frage, will ich das überhaupt? Will ich, wenn ich jetzt so behandelt werde, dann in diesem Unternehmen arbeiten? Natürlich ist es manchmal so, dass man große Not hat und etwas sucht. Das will ich damit überhaupt nicht kleinreden und weiß, dass man manchmal Dinge tut, die einem eigentlich nicht passen. Aber wenn es irgendwie möglich ist, sollte man es eben anders machen und dann überlegen, okay, das ist meine Kommunikationsfähigkeit. Ich gehe da jetzt rein, ich schaue, wie das funktioniert, wie ich mich darauf einstellen kann, welche Fragen ich auch stellen kann und wie dann ein Dialog entsteht. Auch wenn ich jetzt noch etwas länger rede, auch das Thema, geben die mir die Möglichkeit, in meine eigene Erfahrung wirklich zu gehen? Kann ich von Aufgaben berichten? Kann ich von Projekten berichten? Von dem, was passiert ist? Wie ich vielleicht auch über Dinge gestolpert bin und daraus gelernt habe und deshalb weiß, was man demnächst eben nicht mehr macht? So, wenn ich es dann im Unternehmen neu platzieren werde. Weißt du, diese Dinge. Und das, finde ich, ist total wichtig, sich das vorher klarzumachen, denn man wird natürlich oft überrumpelt. selbst erfahrene Führungskräfte oder Menschen, die oft Gespräche geführt haben, wenn da zwei, drei Leute vor einem sitzen, ist man trotzdem in einer Stresssituation. Also keiner kann das wirklich von sich weisen, ne?
Total. Und du sagst es, je größer in Anführungszeichen die Not auch ist, desto eher will man ja auch sich on point präsentieren.
Ja.
Und ich finde den Tipp wirklich gut, die Führung im Zweifel auch zu übernehmen. Ja.
Mhm.
Häufig sind Interviews sehr unstrukturiert. Man muss sich auf die gängigen Fragen vorbereiten. Konfliktsituation, führe mich durch den Lebenslauf, was sind deine Stärken und Schwächen? Für mich sind das immer schon Indikatoren an für sich zu sagen, wenn du nicht auf der Suche bist, steh auf und geh.
Ja.
weil das wirklich Würfelei ist. Also kann man sich auch als Unternehmen die Zeit sparen und von den 6 Leuten, die sich beworben haben, einen Würfel würfeln. Und das ist genauso valide wie unstrukturierte Interviews, mal ganz plakativ gesprochen. Deswegen sind deine Tipps sehr wertvoll. Also auch einfach das in die Hand zu nehmen, zu fragen, hey, was ist denn die Frage hinter der Frage? Geht es hier um Projekte?
Mhm.
Geht es um eine konkrete Aufgabe? Was ist die Situation bei euch, die es hier zu lösen gibt? Weil dann kann ich sicherlich aus meinem Erfahrungsschatz meine eigenen Erfahrungen hier mit einbringen, wie ich das vergangen gelöst habe.
Mhm.
Man kann das Ding also ein Stück weit drehen und sagen, hey, was ist denn bei euch die Herausforderung? Und dann sage ich euch, wie ich hier dazu beitragen kann.
Mhm.
Weil die Fragen sind häufig viel zu allgemein. Ja,
ja genau. Also und gerade durch die eigene Erfahrung kann man ja eigentlich in ganz spezielle Themen gehen. Also ich hatte ja auch ein eigenes Recruiting-Team als Bereichsleiterin und diese Dinge haben wir auch besprochen. Also wie machen wir es möglichst strukturiert, bestmöglich strukturiert und wie können wir den anderen einfach abholen und mitnehmen? Und das bestätigt das jetzt auch nochmal. Und das haben wir schon vor 20, 25 Jahren gemacht. Nur mal so.
Ja, das ist ja alles Eignungsdiagnostik. Auch da nochmal, das ist jetzt über 100 Jahre alt. Das wurde 1915 eingeführt. Also wir reden jetzt davon, dass das eine Wissenschaft ist, die es schon lange gibt.
Mhm.
Aber wie es manchmal so ist, keiner guckt hin.
Ja, keiner guckt hin. Ja, genau. Jetzt haben wir ja schon über eine ganze Menge Sachen gesprochen. Und ich würde gerne mit einer Art Reflexion oder vielleicht sogar Appell enden. Was müsste denn aus deiner Sicht verändert werden, damit das Thema Ü50 gar kein Thema mehr ist, sondern rein die Erfahrung und Persönlichkeit, um ein Match herzustellen? Denn du bist ja auch sehr kritisch.
Ja, es stimmt, ich bin sehr kritisch, aber gar nicht, weil ich die Menschen kritisiere, sondern weil ich einfach der festen Meinung bin, dass es besser geht. Besser für alle. So bemerkt.
Ja. Ja.
Mhm. Was müsste sich verändern? Ich glaube, alle haben im Kern das 2 Ziele. Die Firmen, die etwas suchen wollen, den bestmöglichen Fit für die eigene Rolle. Was heißt bestmöglich? Die Person soll die Aufgabe gut können, aber auch in dem Umfeld, in dem die Rolle steckt, gut agieren können, um dann auch erfolgreich zu sein.
Mhm.
Kandidatinnen haben genau das gleiche Ziel. Sie suchen ihre Eignung einer Rolle entsprechend. Sie wollen also etwas tun, wo sie sich gut mitfühlen mit den Aufgaben, in einem Umfeld, wo sie sich vernünftig und gut behandelt fühlen und genau wissen, worauf sie sich da einlassen, um erfolgreich auf ein Ziel hinzuarbeiten.
Mhm.
Ich würde mal sagen, jeder Mensch hat das in sich so verankert, wenn es um Arbeit geht.
Mhm.
Ja. Dafür bräuchten wir an und für sich eignungsdiagnostische Auswahlverfahren. Das klingt super, super unsexy. Warum? Weil das ist eine Wissenschaft, es gibt viel strukturierte Themen, die man anbringen muss und dann fehlt häufig den Menschen dieses wertschätzende Persönliche.
Mhm.
Und was muss sich ändern? Wir müssen gedanklich dort uns genau umdrehen. Es ist das Wertschätzendste auf der Welt, wenn du als Unternehmen genau weißt, was du suchst, also die Anforderungen sehr klar sind und die verbundenen Kompetenzen mit den Anforderungen, sehr genau weißt, welche Situationen in der Rolle stecken und gelöst werden müssen, mit sowohl den Anforderungen als auch den Kompetenzen und klar definieren kannst, welcher Erfolg hier eigentlich gesucht wird.
Mhm.
Wenn man das offen transportieren kann und sein Auswahlverfahren danach ausrichtet, dass es A, klar ist, B, die Methodiken, die gewählt werden, dem zielführend sind, und C, den Menschen in den Fokus nehmen, und das ist ganz wichtig, es darf ja nicht maschinell ablaufen, dann findet man etwas, was genau auf der Gegenseite in der Kandidatenseite genauso gesucht wird. Die wollen fair behandelt werden, die wollen wissen, was genau der Job beinhaltet, also nicht nur die Aufgaben, sondern was steckt dahinter. Und die wollen wissen, warum war ich jetzt in dem Moment erfolgreich oder nicht in dem Interviewverfahren. Und das geht nur, wenn man genau weiß, was man sucht. Das heißt, wirklich sich methodisch, wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, wie besetze ich Stellen richtig, wird das Problem im Kern lösen, weil dann die Jobs sehr realistisch beschrieben werden, weil dann sehr fair, objektiv bewertet und ausgesucht wird und weil dann jegliche anderen Faktoren wie Geschlecht, Alter und was nicht alles im AGG steht, völlig irrelevant sind. Weil es dann nur noch darum geht, wie die Person in dem Auswahl zum Match, zu eigentlichen Anforderungen agiert hat und man entscheidet sich für den oder die Beste basierend auf den tatsächlichen Fähigkeiten und nicht mehr danach, ob mir die grüne Krawatte oder das blaue Sakko oder die roten Schuhe gefallen, sondern tatsächlich danach, hey, wir sind ein Fit.
Ja, also das letzte war ja so ein bisschen scherzhaft eingefügt, denke ich mal. Das werden schon die wenigsten Entscheidungen sein. Aber das, was du wirklich zum Schluss gesagt hast, ist eben der Fit, aber von beiden Seiten. Das Unternehmen hat diese Kriterien, nach denen man wirklich so vorgehen kann. Und auch der Bewerber hat diese Kriterien. Beide können sich darauf verlassen, dass es ein Prozess ist, den sie beide im Grunde kennen und auf den sie sich einlassen können. Und das wäre schön, aber genau, wir arbeiten dran, du arbeitest es auf deiner Seite und ich mache es mit meiner Weise. Und das, denke ich, das wäre wirklich super, wenn wir das schaffen.
Ja, total. Das ist der einzige Weg aus meiner Sicht. Realistic Job Preview, das gehört eben auch dazu, zu beiden Seiten. Das ist das, was sich alle wünschen auf der bewerbenden Seite. Was kommt da wirklich auf mich zu? Und eine Ergänzung, obwohl ich scherzhaft gesagt habe mit der Krawatte, es sind Biasse, die unbewusst ablaufen. Wir merken nicht mal, dass uns das beeinflusst. Und ich meine gar nicht, dass das mit Absicht ist, aber man selber sagt vielleicht, boah, eine rote Krawatte geht gar nicht und lässt sich durch alles dann danach dadurch einfärben. Und das passiert unbewusst. Und das eben durch Struktur, valide Auswahlverfahren und auch ein bisschen Reflexion den eigentlichen Biasen gegenüber abzuschalten, oder so gut es geht zu verringern, es lässt sich gar nicht abschalten, sollte das Ziel eines jeden Unternehmens sein.
Genau, sich das bewusst zu machen. Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, dann sind wir jedenfalls heute, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch was, eine neue Folge, dann sind wir heute schon am Ende. Ja, natürlich auch vielen Dank an Sie, unsere wunderbaren ZuhörerInnen. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind, sich hoffentlich eine Meinung gebildet haben. Und vielen Dank natürlich an dich, lieber Arthur, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel Inputs gegeben hast.
Danke nochmal für die Einladung. Auch danke fürs Zuhören. Wenn irgendjemand Fragen hat da draußen zu etwas, was ich gesagt habe, einfach bei LinkedIn kontaktieren. Mein Profil ist auch gepflegt.
Ja, genau. Das stimmt allerdings. Ja. Ja, ein wirklich niveauvolles Gespräch aus der Praxis. Hat mega viel Spaß gemacht. Und liebe ZuhörerInnen, die Episode, wenn sie Ihnen gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn, wie Arthur gerade schon gesagt hat. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Arthur und zu seinem Podcast Recruiting Basics einfach klar praxisnah. Dann können Sie auch da mal reinhören. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Führungskräfte 50+ von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Mein Premium-Programm öffnet Augen und Türen. Ich arbeite momentan daran. Und wenn Sie Interesse haben, bitte melden Sie sich. Es geht bald online. Ja, am besten schreiben Sie mich dazu entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.